Also natürlich erinnere ich mich zum Beispiel daran, dass es in der Schule irgendwie schwieriger war, muss ich sagen. Also da habe ich mich häufiger alleine gefühlt mit dem ganzen Thema und auch irgendwie mit der Angst, dass man vielleicht mal ausläuft. Da waren wir offensichtlich alle noch nicht so in der Lage, das vielleicht einfach so zu sehen, wie es eben ist. Und sind ja, wie gesagt, auch in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der dieses Thema sehr schambehaftet ist. In meinen Jugendmannschaften war es allerdings auch schon immer so, dass wir uns darüber ganz offen ausgetauscht haben. Also darüber wurden untereinander, konnten wir irgendwie Witze machen. Wir haben uns immer gegenseitig supportet. So, wenn jemand vielleicht gerade kein Tampon dabei hatte und jemand anderes eins brauchte. So Themen hat man halt, so Gespräche führt man halt in der Umkleidekabine.
Da haben nur 20% gesagt tatsächlich, dass sie mit ihrem Trainer, ihrer Trainerin darüber reden. Es ist auch aus anderen Studien bekannt, dass es immer so um die 20% sind, also unabhängig von Sportart und Nationalität. Aber ich kann mir vorstellen, wenn wir jetzt noch mal 3, 4, 5 Jahre warten, dass es da hoffentlich dann besser aussieht, also dass da noch mehr passiert.
Moin Moin, ihr hört Blut, Schweiß und Training, den Podcast für Sport und Zyklus von Athleten Deutschland. Ich bin Sandra Mahn, arbeite als Journalistin und bin beim NDR in Hamburg die verantwortliche Redakteurin für den Instagram-Kanal Frauensport in Zeit. Und ich gebe euch ein Versprechen. In diesem Podcast gibt es Antworten. Antworten, die nach wie vor schwer zu finden sind, weil es um Tabuthemen geht oder weil es zu wenig Daten für Frauen gibt. Das sogenannte Gender Data Gap. Es geht um Sport, klar, um Sportlerinnen und um den kleinen Unterschied zu Sportlern. Oder macht er einen großen Unterschied, der Zyklus? Auf jeden Fall ist er immer dabei.
Ja, eine neue Folge von Blut, Schweiß und Training. Und heute geht's ums, wie ich finde, unglaublich spannende Thema Kommunikation. Nämlich, wie redet man eigentlich über das, was uns jeden Monat da beschäftigt und was das mit uns macht und was das für den Sport bedeutet. All das wollen wir heute besprechen. Zum einen mit Nike Lorenz, Hockey-Nationalspielerin, Bronzemedaillengewinnerin von Rio, Hallenweltmeisterin von 2018, Vize-Europameisterin, also hat schon diverse Titel gesammelt und hat aber nebenbei auch noch einen richtig ordentlichen Beruf, arbeitet nämlich in einer Firma für nachhaltige Unternehmensberatung. Und nebenbei schreibt sie auch noch ein Buch. Vielleicht verrät sie uns ja worüber. Mal gucken. Und dann ist aber auch bei uns Professor Dr. Franziska Lautenbach. Sie ist Leiterin der Abteilung Sportpsychologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und ich weiß, dass mit dem zu, das ist in Berlin richtig wichtig. Deswegen sagen wir das natürlich auch so. Nike, du bist jemand, der von sich selber sagt, ich spreche generell offen über mein Leben als Athletin. Dazu gehört eben auch der Körper, aber auch mentale Themen. War das schon immer so oder war das etwas, was du für dich lernen musstest?
Das musste ich auf jeden Fall für mich lernen. Also ich glaube, dazu gehörte ganz, ganz viel, dass ich die Dinge erstmal selbst überhaupt über mich kennengelernt habe, dass ich auch viel über diese Dinge überhaupt erstmal gelernt habe, um die auch erst selbst bei mir zu erkennen. Also vor allem dieses Thema, was mein Essverhalten und meinen Körper zum Beispiel angeht, sind natürlich alles Dinge, die musste ich überhaupt erstmal begreifen, um sie dann auch bei mir vielleicht erkennen zu können. Genau daraus hat sich dann mit der Zeit überhaupt erst entwickelt, dass ich das auch mitteile, weil das, glaube ich, irgendwie, ja, wir haben es ja eben im Gespräch schon einmal kurz festgestellt, dass ich auf jeden Fall auch gerne schreibe. Und das führte dann natürlich dazu, dass ich dann irgendwie das Gefühl hatte, okay, daraus kann man, aus der Kombi kann man vielleicht was machen.
Wenn du sagst, du musstest das lernen, war das ein natürlicher Prozess oder hattest du das Gefühl, du musst das auch irgendwie lernen als Sportlerin?
Ich glaube, das muss man gar nicht unbedingt. Also ich glaube, das ist total individuell, inwiefern man einfach viel über sich wissen möchte und verstehen möchte. Und das habe ich in ganz, ganz vielen Bereichen in meinem Leben, dass ich total, ja, mir tut es gut, viele Informationen oder das Gefühl zu haben, viele Informationen zu haben, viel über mich selbst, über die Antworten von meinem Körper, vielleicht auch von meinem Gewissen oder sowas zu kennen, einschätzen zu können. Und deswegen, genau, ist es einfach das bei mir jetzt total typabhängig. Ich glaube nicht, dass man das wissen muss. Ich glaube, man kann auch sehr erfolgreich im Sport sein, wenn viele Dinge einem vielleicht einfach passieren und man es nicht alles überdenkt. Aber genau, ich glaube, an beiden Enden vom Spektrum kann man erfolgreich sein.
Franzi, du als Sportpsychologin befasst dich natürlich ganz viel mit dem, was Sportlerinnen und Sportler denken. Wie wichtig ist es, dass sie auch darüber sprechen?
Ich sag mal so, Gedanken werden ja dann erst wirklich klar für uns, wenn wir darüber sprechen oder eben auch schreiben. Also bin mir sicher, Nike, wenn du schreibst, dann wird das ein oder andere Mal, wirst du was ändern und dann feststellen, wie es tatsächlich ist und dann nochmal neu rangehen. um das Ganze eben auch zu strukturieren. Deswegen ist da Sprache und Schreiben für die Gedanken ganz, 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 ganz wichtig. Und es schult natürlich auch so eine Selbstreflexion. Und nur wenn wir uns irgendwie auch ein Stück weit selbst reflektieren, wo Nike natürlich recht hat, bei manchen SportlerInnen ist es doch einfach gut, bloß nicht drüber nachdenken, einfach machen. Das ist auch manchmal ganz wichtig. Aber wenn wir uns natürlich selbst reflektieren, verstehen wir uns besser und sind vielleicht auch, um auf unser Thema heute oder das zumindest anzusprechen, auch in manchen Situationen vielleicht netter zu uns und verständnisvoller mit uns selbst, was ja auch manchmal ganz wichtig ist. Gerade im Sport, wo wir ja sehr viel Disziplin an den Tag legen und sehr streng auch mit uns sind.
Mhm. Nike, unser Thema heute ist das Thema Zyklus. Wie offen sprichst du über deinen Zyklus, sei es in der Mannschaft, sei es auch zum Beispiel mit Trainer oder Trainerin?
Ja, kommt auf jeden Fall drauf an, mit wem ich darüber spreche. Gar nicht jetzt unbedingt, weil es mir in gewissen Teilen unangenehm ist oder angenehm ist, aber ich merke einfach, es gibt manche Gesprächspartnerinnen jetzt in dem Fall, mit denen eröffnet sich das Thema einfach irgendwie natürlicher, würde ich jetzt mal behaupten. Also genau, wenn ich mit meinen Mannschaftskolleginnen da zum Beispiel drüber spreche, dann passiert das ganz natürlich. Also man wacht irgendwie vielleicht an einem Morgen beim Lehrgang auf und sagt so, ich habe heute richtig dolle Unterleibskrämpfe oder ich bin richtig moody irgendwie, vielleicht liegt es auch an meinen Hormonen, keine Ahnung, so, da spricht man dann halt einfach mal drüber. Es gab aber definitiv auch schon Momente, wo ich zum Beispiel mit den Ärzten beim Lehrgang mal drüber gesprochen habe oder ich weiß auch noch irgendwie, einmal hatte ich so Schmerzen im Stehen beim Training, dass ich mich wirklich nach vorne lehnen musste und da so stand und einfach nur dachte, boah, das nervt, was beim Hockey aber gar nicht so schlecht ist, weil da lehnt man sich ja sowieso recht viel nach vorne, deswegen manchmal wird es auch noch besser, aber da kam dann zum Beispiel auch mal ein Trainer und fragte dann so, was denn los ist und da bin ich dann, also fühle ich mich mittlerweile auch so wohl, dass ich ruhig sagen, also dass ich sagen kann, ich habe übertriebene Unterleibsschmerzen, ja, und da mache ich dann, also es sind dann nicht nur Bauchschmerzen, sondern es sind dann schon Unterleibsschmerzen.
Franzi, Nike hat gerade gesagt, und dann fühle ich mich so wohl, dass ich dann auch darüber reden kann. Ist das eine zentrale Voraussetzung, um mit dem Thema Zyklus im Sport gegenüber Mannschaftskameradinnen oder auch Trainern offen umgehen zu können?
Ja, also na klar, wir müssen uns selber damit wohlfühlen, um darüber zu sprechen. Und wir wissen, dass sich die eine oder andere Sportlerin eben damit nicht ganz so wohlfühlt oder auch das eine oder andere junge Mädchen oder auch erwachsene Frau, da ist natürlich ne, viel, viel Geschichte dahinter. Wie kommt das, dass wir uns damit nicht so wohlfühlen? Das ist einfach auch lange schon gewachsen. Und deswegen, mich würde total interessieren, was dein Trainer dann gesagt hat, als du ihm das gesagt hast.
Er hat mich gefragt, ob ich aufhören möchte mit dem Training. Also ob ich so starke Schmerzen habe, dass ich nicht mehr weitermachen kann. Und ich dann so ein bisschen pumpig reagiert. Ich so, nee, hä, ich trainiere immer mit diesen Schmerzen. ist schon in Ordnung. Nein, genau, da war auf jeden Fall ein sehr, sehr angenehmer Umgang damit. Und dann waren da halt auch 3-4 Mädels drumherum, die dann direkt so gesagt haben, so geht's oder willst du wirklich aufhören? So ist ja auch voll okay. Also ist, glaube ich, noch nicht so richtig gang und gäbe, dass wir zum Beispiel in der Mannschaftssportart jetzt zum Beispiel deswegen unbedingt ein Training abbrechen, weil wir ja wenig auch kontrollieren können, weil wir ja einfach so viele in der Mannschaft sind. Und wenn wir jetzt irgendwie darauf achten würden, dass wir alle zyklusbasiert trainieren, dann könnte es ein bisschen schwierig werden, was zu entwickeln. Genau, aber es war auf jeden Fall, wir sind dann so weiter zur nächsten Übung gelaufen und haben dann da so ein kleines offenes, so einen kleinen Plausch darüber gehalten. Also da entwickelt sich auf jeden Fall ganz, ganz viel jetzt in den wirklich in den letzten Monaten, vielleicht auch in einem Jahr oder so, dass man da auf einmal viel offener drüber redet, weil es ja auch wirklich in den Medien teilweise eben zum Thema gemacht wird und wir auch untereinander gelernt haben, dass wir damit viel offener umgehen können.
Franzi, ist das deine generelle Beobachtung, dass man offener über das Thema spricht?
Ich wollte gerade einhaken, also ich nehme das gefühlt auch so wahr, aber wir haben jetzt zusammen, also mit dem IAT und Athleten Deutschland eine größere Umfrage gemacht, also nicht ich, das waren andere, die da ganz vorne mit dabei sind, die Themengruppe für Frauen im Sport. Und was wir da gefunden haben, und die haben 630 Spitzensportlerinnen gefragt und da haben nur 20% gesagt tatsächlich, dass sie mit ihrem Trainer, ihrer Trainerin darüber reden. Es ist auch aus anderen Studien bekannt, dass es immer so um die 20% sind, also unabhängig von Sportart und Nationalität. Und dadurch, dass das Thema eben jetzt so sehr im Vordergrund auch steht, was gut ist, sind die Studien halt auch noch relativ aktuell. Aber ich kann mir vorstellen, wenn wir jetzt nochmal 3, 4, 5 Jahre warten, dass es da hoffentlich dann besser aussieht, also dass da noch mehr passiert. Und es ist auch so, ich weiß nicht, vielleicht interessiert euch das, ist die Frage, dass das also dass Athletinnen eher mit Frauen darüber tatsächlich sprechen als mit männlichen Trainern. Das ist schon immer noch so der Fall.
Und gibt es einen großen Unterschied sozusagen zwischen, spreche ich mit Mannschaftskameradinnen, also oder Untersportlerinnen darüber, oder spreche ich mit Trainern und Trainerinnen?
Oh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also da ist mir jetzt keine Studie direkt im Kopf. Ich würde aber vermuten und auch von dem, was Nike jetzt berichtet hat, dass das genauso sein wird, ne? Dass man sich morgens, ne, man unterhält sich ja auch gern darüber, was tut einem vielleicht weh oder wie fühlt man sich generell heute oder heute hat man eher einen matschigen Tag und woran liegt, dass das viel häufiger und selbstverständlicher einfach im Gespräch Teil ist. Davon würde ich einfach ausgehen, ohne dass ich dir jetzt eine exakte Studie nennen kann.
Franzi, du hast gerade selber die Frage gestellt, man muss mal darauf gucken, woher das kommt, dass wir darüber so ungern reden, dass das ja doch irgendwie ein Tabuthema ist, obwohl es das Natürlichste und Selbstverständlichste von der Welt ist. Hast du eine Erklärung dafür?
Also es gibt mehrere Erklärungen dafür. Das eine, ne, das ist vielleicht der eine oder andere zu privat, das ist irgendwie unangenehm. Man fühlt sich unwohl damit. Dann ist das Thema Scham ein ganz, ganz großes. Und das ist wirklich, wenn man sich das oder diesen Themenbereich mal anschaut, ne, wenn man sich überlegt, was Scham eigentlich bedeutet, ne, also dass man irgendwie einem Ideal nicht gerecht wird und dass das irgendeine Moralvorstellung ist oder irgendeine soziale Norm, die da verletzt wird und das dazu führt, dass wir Schamgefühl erleben, ne, was mit Angst und Selbstzweifel verbunden ist. Und dass wir eigentlich sagen müssten, naja, aber seine Tage zu haben, die Periode zu haben, das ist ja eigentlich was total Natürliches. Und trotzdem ist es einfach mit Scham besetzt. Und das ist einfach, wenn man in die Geschichte schaut, früher schon in der Antike, dass man fehlerhafte Körper irgendwie hat, in Religion, dass man schmutzig ist. Und es gibt auch Umfragen, die zeigen, dass sich immer noch ein Drittel der Mädchen und Frauen schmutzig fühlt, wenn sie ihre Periode haben. Und dann ist das Ganze halt auch noch mit Peinlichkeit besetzt, ne? Also das Worst-Case-Szenario für fast 100% der Frauen ist, dass sie irgendwo Blutflecken in der Kleidung haben. Und ich schaue in unsere Runde, also ich hätte es auch oder würde es auch sehr unangenehm nach wie vor finden, da müssen wir ehrlich sein. Und das ist eben ja einfach gewachsen und das ist sehr, sehr schade und da wird ja jetzt auch einiges getan. Aber vielleicht noch zu den Gründen, also Scham ist das eine, aber was wir jetzt auch gefunden haben, ist tatsächlich, dass auch fehlendes Wissen, gerade im Sport, wenn darüber gesprochen wird, ein Grund ist, beziehungsweise dass nicht darüber gesprochen wird. Also dass entweder die Frauen sagen, naja, so richtig wissen sie gar nicht, was da passiert und was sie da auch ansprechen sollen, aber auch die Trainer und Trainerinnen sagen, ja, die trauen sich auch nicht, das so richtig anzusprechen, weil man weiß zu wenig darüber und eigentlich wollen alle mehr darüber wissen, aber es passiert noch nicht so. Also deswegen versucht man da jetzt auch eben explizit Workshops für einzurichten und da wirklich auch einfach deutlich mehr aufzuklären. Und das andere ist dieses Zwischenmenschliche, ne? Wir versuchen, wenn ich jetzt als Trainer das anspreche, überschreite ich da eine Grenze, führe ich dazu, dass ich irgendwie eine Beziehung gefährde, weil sich dann jemand angegriffen fühlt. Und dann, Nike, das Beispiel, was du dann gebracht hast, so, hey, natürlich trainiere ich weiter, so, was ist das für eine Frage? Und das ist ja eigentlich sehr total nett gemeint und trotzdem ist man gleich, denkt man so, nee, ich schaff das schon so, ich habe die ganze Zeit, ich blute schon mein halbes Leben, natürlich kriege ich das weiterhin, ohne dass du jetzt hier mir anbietest, total nett, aber genau, also ja. Da passiert halt ganz viel und auch strukturelle Probleme werden angegeben. Also dass, wenn Trainer, Trainerinnen mitbekommen, dass es zum Beispiel nicht, also dass die Regel zum Beispiel ausbleibt, dann ist die Frage, sie versuchen das, also wie können sie das checken, wie das weitergeht. Also das bei jeder Athletin auf dem Schirm zu haben, ist natürlich auch der Wahnsinn. Und dann wird das halt an Ärzte oder Physios irgendwie weiter delegiert. Und da wäre es halt gut, irgendwie ein Konstrukt zu haben, ja, was besser die Strukturen einfach für so ein Tracking möglich macht. Und da gibt es, in Norwegen gibt es ganz, ganz tolle Sachen. Es gibt aber auch in Deutschland jetzt erste Fußballvereine sogar, wo es eben darum geht, dass sie wirklich so ein Menstruationstracking haben. Und dann braucht auch die Sportlerin nicht mehr jedes Mal hinzugehen, sondern dann ist das vielleicht auch ja leichter.
Nike, du hast die ganze Zeit genickt. Ich glaube, du hast sozusagen viel wiedererkannt von dem, was du so erlebt hast, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch gerade bei den Gründen daran gedacht, ich glaube, diese verschiedenen Gründe, beziehungsweise wenn zum Beispiel so Gefühle wie Scham, Peinlichkeit und sowas eben nicht vorherrschen, wie zum Beispiel, wenn ich mit meinen Freundinnen, Mannschaftskolleginnen über diese Themen spreche, so dann geht es wirklich darum, zu beschreiben, wie man sich jetzt zum Beispiel gerade fühlt, inwiefern mich meine Periode vielleicht auch belastet, inwiefern ich mich körperlich eingeschränkt fühle. So, das sind dann so ein bisschen die Themen, die man dann mal besprechen kann. Und ich finde, wenn man zum Beispiel Scham wahrnimmt, ob das jetzt bei mir ist oder zum Beispiel bei meinem Gegenüber, dann sind es eher so Gespräche, die gefühlt in so eine Aufklärungsarbeit oder wie so Aufklärungsarbeit wirken. Da geht es ja nicht wirklich darum, wie ich mich fühle. Und wie gesagt, inwiefern sich mein Körper irgendwie vielleicht gerade anders anfühlt, sondern da probiert man dann irgendwie eher zu erklären, warum es wichtig ist, dass wir auch das Wort Blut benutzen, wenn wir darüber reden und warum es auch manchmal sein kann, dass man Blut irgendwo sieht, vor allem wenn wir irgendwie in weißen Röcken spielen im Sport oder kurze Hosen tragen oder genau das, daran habe ich eben so ein bisschen gedacht, dass ich so auf jeden Fall genau die unterschiedlichen Gesprächspartner bei diesen und PartnerInnen bei diesem Thema halt wahrnehme, weil manche Gefühle dann halt nicht vorhanden sein müssen und andere sind dann eben bei einem von den beiden Teilnehmern sozusagen vorhanden. Genau, und was das Tracking angeht, bei uns ist es definitiv auch so, dass es vermehrt mit bei uns ist jetzt ein Mannschaftsarzt, speziell bei uns in der Mannschaft und PhysiotherapeutInnen. Und da sagen wir auch immer wieder, wie wichtig es doch ist, dass wir auch einen weiblichen Ärztestaff sozusagen teilweise dabei haben, einfach weil wir uns dann, wie gesagt, teilweise etwas wohler fühlen. Scham und Peinlichkeit können vielleicht hinten angestellt werden. Wobei ich da auch fairerweise sagen muss, dass auch unser Mannschaftsarzt sich ganz viel Mühe gibt, da möglichst offen mit dem Thema umzugehen und auch unsere Athletiktrainer ganz offen mit dem Thema umgehen und uns auch jetzt die Möglichkeit bieten wollen, dass wir in unserem Befindlichkeitsfragebogen, heißt es bei uns morgens, angeben können, ob wir aktuell unsere Tage haben oder eben nicht. Vielleicht auch, um gleichzeitig zu checken, wie es mit Verletzungen und sowas aussieht. Also der Dialog ist auf jeden Fall total vorhanden. Aber wie gesagt, er kann halt unterschiedlich ausfallen, je nachdem, was so für Gefühle mitschwingen.
Ich würde gerne nochmal auf die Szene, die du mit dem Trainer geschildert hast, zurückkommen. Was wäre denn so aus deiner Sicht die ideale Reaktion gewesen von ihm?
Ich fand die Reaktion eigentlich total ideal. Also mich einfach zu fragen, was los ist. Und als ich dann meinte, dass ich Unterleibsschmerzen habe, mir dann eben, also diese Schmerzen auch ernst zu nehmen und mir einfach erlauben zu sagen, dass es vielleicht auch nicht geht, dass es vielleicht auch nicht weitergeht. Also in dem Moment muss ich sagen, hätte ich mir keine andere Reaktion besser vorstellen können und habe mich total wohlgefühlt damit, dass, wie gesagt, dass ich ernst genommen wurde, dass die Schmerzen ernst genommen wurden und dass mir selbst überlassen wurde, wie ich damit weitermachen möchte.
Franzi, eigentlich ist das genau die Natürlichkeit, die man sich ja wünschen würde, dass sie überall funktioniert. Wir wissen, dass sie an vielen Stellen noch nicht gut funktioniert. Und Nike, wenn du dich vielleicht zurückerinnerst so an deine frühen Zeiten als Leistungssportlerin, also in der Zeit, wo das mit den Blutungen gerade erst losgeht und man irgendwie sowieso ja irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch ist und sich gerade selber auf den Kopf stellt. Was für Erinnerungen hast du an die Zeit? Wie schwierig war das für dich?
Also natürlich erinnere ich mich zum Beispiel daran, dass es in der Schule irgendwie schwieriger war, muss ich sagen. Also da habe ich mich häufiger alleine gefühlt mit dem ganzen Thema und auch irgendwie mit der Angst, dass man vielleicht mal ausläuft oder, also weiß ich nicht, da habe ich mich auf jeden Fall ja sehr alleine gefühlt und hatte immer ein bisschen Schiss so, dass halt irgendwas passiert. Da war es auch definitiv kein Thema. Da waren wir offensichtlich alle noch nicht so in der Lage, das vielleicht einfach so zu sehen, wie es eben ist. Und sind ja, wie gesagt, auch in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der dieses Thema sehr schambehaftet ist. In meinen Jugendmannschaften war es allerdings auch schon immer so, dass wir uns darüber ganz offen ausgetauscht haben. Also darüber wurden untereinander, konnten wir irgendwie Witze machen. Wir haben uns immer gegenseitig supportet, so wenn jemand vielleicht gerade kein Tampon dabei hatte und jemand anderes eins brauchte. So Themen hat man halt, so Gespräche führt man halt in der Umkleidekabine. Dass man irgendwie auch sagt, so, Mann, wir spielen jetzt heute, wie gesagt, im weißen Rock, so kannst du bitte ab und zu mal gucken, dass alles in Ordnung ist, so ungefähr. Das hatten wir von Anfang an und genau das ist natürlich sehr spezifisch jetzt für eine Mannschaftssportart, aber da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen tatsächlich von Anfang an gemacht, dass wir Mädels uns da alle gut unterstützt haben.
Franzi, wie erlebst du das bei gerade jüngeren Sportlerinnen und womöglich auch Sportlerinnen in Einzelsportarten, die eben diesen Zusammenhalt in dieser Zeit vielleicht nicht haben und wirklich nur in Anführungsstrichen Trainer und Trainerinnen die Ansprechpartner sind und die Familie?
Ich musste gerade dran denken, also ich bin Tennisspielerin und das ist ja nun mal eine Einzelsportart, aber ich erinnere mich auch noch an die Zeiten, als es bei mir losging und wir haben das genauso gemacht. Also man ist ja trotzdem Teil irgendeiner Trainingsmannschaft und auch wenn man natürlich, wenn man dann eins gegen eins auf dem Platz sich gegenübersteht, ist man Gegnerin, aber was das angeht, da habe ich schon das Gefühl, dass wir auch in früheren Jahren sehr gut zusammengehalten haben. Also bis hin zu, wie bekomme ich das denn da jetzt genau rein, wenn das nicht klappt? Und hast du noch mal eine neue Schlüpper dabei, weil meine ist jetzt durch oder so? Also das sind ja alles, ja, also das habe ich schon damals als sehr positiv erlebt.
Nun ist ja aber so, dass wir alle drei bei der Überlegung, es kommt irgendwie Blut raus, alle drei sagen, ah nee, möchten wir auch nicht erleben. Wie kriegen wir das denn hin, dass nicht nur wir als ja irgendwie aufgeklärte, erwachsene Frauen, sondern eben auch junge Frauen die Selbstständigkeit haben, dass wenn es dann mal eben doch durchgeht, sagen, ja, ist halt jetzt so, jetzt gehe ich auf die Toilette und guck, was ich draus mache. Warum ist das so schwierig? Was macht das aus?
Genau, mein erster Gedanke war dazu nur, dass, so wenn es jetzt nur dabei um mich ginge, dann genau würde ich mich wahrscheinlich einfach umziehen und dann wäre die Sache irgendwie gegessen. Aber gefühlt bei diesem Thema, dass man vielleicht Blut von außen sieht, da geht es ja viel mehr darum, was die Menschen um mich drumherum mit diesem Thema machen. Und in der Hinsicht kann man vielleicht schon noch weiter aufklären. Und wie gesagt, also es gibt ja sogar, war das nicht irgendwie am Anfang mal so, dass es eine Bindenwerbung gab und da wird auch kein Blut benutzt, sondern irgendeine andere farbige Flüssigkeit, wo ich mir nur so denke, so, es ist doch einfach das, was es ist. Und wenn wir irgendwie aufhören würden, das da so, wie gesagt, das so schambehaftet zu behandeln, dass es eben nun mal einfach Blut ist und es auch, wie gesagt, häufiger so zu nennen, dann genau, ich glaube, so Dinge müssen schon passieren, damit generell in der Gesellschaft jetzt nicht so, oh mein Gott, eine Frau hat einen Blutfleck auf der Hose, sowas. Also ich glaube, da kann man schon noch sich noch ein bisschen weiterentwickeln als Gesellschaft, ist mein Gefühl oder so.
Auf jeden Fall, das finde ich auch. Also da einfach auch, ne, wenn Frauen, du hattest es vorhin gesagt, zur Seite stehen, aber auch wenn Männer da blöde Witze drüber machen oder auch andere Frauen, das spielt ja gar keine Rolle, aber das passiert ja immer noch. Also und das auch nicht zu wenig. Also da gab eine Umfrage, da haben fast 80% immer noch einen blöden Witz darüber gemacht, der befragten Männer. Und da müssen wir dann einfach zueinander auch wieder halten. Und ich glaube, das wird besser und besser. Und die Aufklärung, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Also es gibt auch Studien, die zeigen, dass wenn da eben Aufklärung stattfindet, dass dann auch viel mehr Kommunikation darüber stattfindet. Also sowohl im Sport als auch aber halt in anderen Kontexten. Und es ist auch so, dass Männer wissen wollen, was da eigentlich genau funktioniert. Und die dann auch fragen.
Aber warum wissen die denn das nicht? Also wo ist der Haken, dass Männer im Jahr 2023 noch nicht wissen, was da einmal im Monat passiert? Wo ist der Fehler?
Nico, bei dir ist es nicht mehr, bei mir ist es noch länger her, dass ich in der Schule war, aber ich weiß, wir hatten getrennt aufgeklärten Sexualunterricht. Das ist vielleicht das eine. Und das eine ist ja das Biologische zu wissen, das ist eins. Aber das andere ist ja auch, was drumherum passiert mit der Frau.
Ja, das würde ich auch sagen. Also ich glaube, es ist wirklich pure Ignoranz, wenn man nicht weiß, dass Frauen auf natürlichem Weg eigentlich regelmäßig bluten. Das kann ich mir jetzt irgendwie nicht anders erklären. Aber genau, dass man halt mehr Hintergrundwissen dazu weiß, glaube ich, kommt zum Beispiel viel auch auf Beziehungen an. Vielleicht hat man eine jüngere, eine ältere Schwester. Also es sind schon Leute, die dann im engeren Umfeld, glaube ich, sich viel eben darüber aufklären können. Und genau das merke ich jetzt zum Beispiel auf jeden Fall auch in meiner Beziehung, dass es schon auch darum geht, zu erklären, warum man sich in gewissen Phasen des Zykluses anders fühlt als in anderen. Diskussionen darüber, ob man die Pille weiternehmen möchte oder nicht. Generell dieses Verhältnis, mein Körper, Hormone, Blutung und dann natürlich auch Sport. So, das sind einfach Sachen, da fangen, glaube ich, Frauen, junge Frauen generell an, sich viel, viel mehr mit auseinanderzusetzen und können das dann irgendwie auch weitertragen. Aber das ist ja viel selbstmotiviert, ne? Also ich beschäftige mich ja viel damit, weil es ja auch meinen Körper betrifft, weil ich ja theoretisch, also ich habe ja die Schmerzen, deswegen setze ich mich damit auseinander. Ich spüre die Unterschiede im Training, deswegen setze ich mich damit auseinander. Und dass Männer das jetzt so erstmal nicht haben, ist ja auch, also ist ja nachvollziehbar. Und trotzdem kann da bestimmt die Bereitschaft, sich darüber noch selbst zu informieren, dann, wenn man was mitbekommt oder sich darüber aufzuklären, kann bestimmt noch wachsen. Aber ich denke, ansonsten ist es erstmal relativ natürlich, dass Frauen da mehr drüber wissen, genau, und mehr selbst oder sehr mehr Motivation empfinden, sich damit auch intensiver zu beschäftigen.
Ich würde gerne noch einmal auf das Thema Verhältnis Trainer-Sportlerin genauer eingehen. Gerade bei jungen Frauen spielt ja sozusagen der Trainerstab im Leistungssport auch eine extrem große Rolle. Verbringen dort viel Zeit, sind häufig ja auch Vorbilder. Wenn der Trainer sagt, so wird's gemacht, dann stimmt das so. Also er ist eine ganz wichtige Person im Leben einer jungen Sportlerin und ich glaube, das kann Nike dann noch besser sagen, einer etwas älteren Sportlerin, Anführungsstrichen, auch. Worauf sollten Trainer und Trainerinnen achten, wenn sie mit dem Thema, ich sage jetzt mal ganz platt, gut umgehen wollen? Was ist wichtig?
Soll ich anfangen?
Ja, fangen wir an, Nike.
keine einfache Frage, auf jeden Fall. Also ich denke, wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, vielleicht noch jünger, deutlich jünger gewesen zu sein und mich gerade meinen eigenen Körper zum Beispiel auch erst kennenzulernen, auch erst das ganze Thema Zyklus, was das alles mit meinem Körper und auch meinen Hormonen und sowas macht, kennenzulernen. Wenn ich mir dann vorstelle, jemand ist sehr, also jetzt Trainerseite sehr offensiv und fragt mich sehr viel darüber aus, dann würde ich mich wahrscheinlich erstmal unwohl fühlen, weil dann gefühlt so will die Person mehr darüber wissen, als ich gerade selbst über mich weiß. Also ich glaube, dass es wichtig ist, je nachdem, ob man die Athletin jetzt zum Beispiel neu kennenlernt, dass man erstmal erfährt, wie denn das Verhältnis von dieser Person zu dem Thema generell ist, wenn man wahrnimmt, dass sich jemand vielleicht viel mit seinem eigenen Körper auseinandersetzt, dann kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass die Periode da ein Thema ist. Wenn es jetzt vielleicht eher jemand ist, worüber wir ja vorhin schon gesprochen haben, die sich vielleicht nicht ganz so viel mit diesem ganzen Wissen so beschäftigt, sondern sich eher nur auf den Sport konzentriert, muss man das vielleicht ein bisschen defensiver angehen, das Thema. Aber generell denke ich, ist immer ein guter Ausgangspunkt zu akzeptieren oder ja zu kommunizieren, dass man weiß, dass man als Athletin halt diese Phase einmal im Monat durchmacht, dass das auch sehr belastend sein kann, und einfach anbieten, dass man da vielleicht offen drüber sprechen kann, Gesprächspartner sein kann. Und wenn es dann immer mehr aufgenommen wird, dann denke ich, kann man da auch, kann man dem auch weiter folgen, dem Lied dann so ein bisschen von der Athletin. Aber ich denke, da muss man wahrscheinlich schon auch respektieren, inwiefern die andere oder die Athletin da überhaupt das teilen möchte und darüber sprechen möchte.
Franzi, willst du ergänzen?
Achso, ich habe noch gedacht, ja, also alles, was Nike gesagt hat, und dann gegebenenfalls, dass man vielleicht auch erste Schritte über Eltern geht. Also, dass man sich da ganz behutsam auch einfach annähert. Und ich glaube, was aber wichtig ist, und das hatten wir vorhin auch schon mal angerissen, als Athletin muss ich mich einigermaßen wohl damit fühlen, um darüber zu sprechen, aber auch als Trainer, Trainerin muss ich mich wohl damit fühlen. Also, ich sage jetzt mal zumuten unseren Trainern schon eine ganze Menge. Also ne, es gibt Trainer und Trainerinnen haben wahnsinnig viele extrem wichtige Aufgaben, wenn sie mit AthletInnen arbeiten. Und das ist für die auch nicht einfach. Und auch die müssen sich irgendwie wohl damit fühlen, um dieses Thema anzureißen und darüber zu sprechen. Und dabei sollten sie auch, wenn sie sich damit vielleicht nicht so wohl fühlen, auch möglichst authentisch sein. Und das kann auch auf so einer Metaebene passieren. Und ich kann auch als Trainer, Trainerin sagen, das fällt mir nicht schwer. Ich weiß aber, es fällt mir schwer oder es fällt mir nicht leicht, aber ich weiß, es ist wichtig. Und ich weiß, es ist euch wichtig. Und wir müssen da irgendwie einen Weg finden gemeinsam. Und das finde ich auch wichtig, dass wir nicht einfach hingehen und sagen, Trainer und Trainerin müssen das irgendwie machen. So, sondern dass wir denen auch Raum geben, ihre persönlichen Grenzen dazu haben und zu sagen, ich taste mich daran. Und dann ist es ein Grenzenabstecken voneinander.
Ja. Müsste da was passieren in der Ausbildung von Trainer und Trainerin? Sollte das Teil einer Ausbildung sein? Ist es das vielleicht? Ich weiß es wirklich nicht.
Also ich glaube nicht, dass es Teil ist. Es kommt natürlich immer darauf an, ob man vielleicht Glück hat, dass da, je nachdem, wer die Ausbildung macht. Aber prinzipiell würde ich eher sagen, nein. Und ja, das sollte es sein, weil es eben auch gezeigt wurde, dass wenn ich darüber einfach mehr Wissen habe, weil wir hatten ja vorhin auch einen Grund, warum da nicht drüber gesprochen hat, ist das nicht vorhandene Wissen. Und wenn da mehr drüber gewusst wird, dann kommt es auch zu einer offeneren Kommunikation. Weil Trainer eben auch Angst haben oder Trainerinnen, wenn sie das ansprechen und dann gewisse Fragen vielleicht nicht beantworten können, die Athletin hat. Dann, ne, das ist ja das, was du vorhin sagtest. Man ist so ein Vorbild auch irgendwie als Trainer, Trainerin und dann weiß man irgendwas nicht. Das kommt ja auch nicht so gut.
Ja, voll. Dazu vielleicht, wie gesagt, ich weiß auch nicht genau, wie die TrainerInnen-Ausbildung aussieht. Ich weiß nur, dass zum Beispiel unser Mannschaftsarzt hat ein Buch geschrieben zur so eine Zusatzausbildung Sportmediziner. Da hat er quasi das Lehrbuch jetzt neu geschrieben für die Prüfung, die man halt dazu machen muss. Und da gibt es auch hinten einen Teil zur Gynäkologie und den habe ich mir so ein bisschen durchgelesen und das sind wirklich most basic, was da abgefragt wird. Also so ein bisschen so, warum blutet eine Frau einmal im Monat zum Beispiel so? Deswegen kann man, glaube ich, davon ausgehen, wenn das schon Zusatzausbildung Sportmedizin ist und es da wirklich halt eine relativ kleine Rolle spielt, dann inwiefern das auch jetzt zum Beispiel in der TrainerInnen-Ausbildung eine Rolle spielt, kann man sich da wahrscheinlich auch denken. Also da ist bestimmt noch viel Potenzial.
Das klingt so, als sei da noch ein bisschen Luft nach oben, auf alle Fälle, ja.
Und man muss ja auch dazu sagen, das ist ja auch nicht jeder Trainer und jede Trainerin ist da total heiß drauf, ne? Also ich erinnere mich an meinen damaligen Tennistrainer, der kam irgendwann von einer Weiterbildung und hat erzählt jetzt von zyklusbasiertem Training. Also ich meine, das ist jetzt auch fast 15 Jahre her, ne? Aber der war völlig, der hat gesagt, so ein Quatsch. Also er hat gesagt, worum soll ich mich denn noch alles kümmern? So, der war da völlig dagegen. Also da ist ja auch das Mindset, muss ich ja dann auch ändern, damit es dann überhaupt fruchtet in so einer Weiterbildung oder Fortbildung oder Ausbildung.
Also die erste Erkenntnis, Sie müssen es auch wollen und Sie müssen Interesse an dem Thema haben und dann müssen Sie auch noch ganz behutsam damit umgehen. Große Herausforderung. Ich würde gerne, weil ich glaube, dass das gerade für Trainer und Trainerinnen ein besonders schwieriges Thema ist, auch noch mal so auf die Fragestellung, wo überschreite ich Grenzen und wie gelingt es mir, ein schwieriges Thema anzusprechen? Wobei auch das ja schon wieder eine doofe Formulierung ist. Was heißt schwieriges Thema? Also einmal im Monat haben wir vielleicht eine schwierige Phase und eine unangenehme Phase, aber das Thema an sich sollte es eigentlich nicht sein. Gut, also wie gelingt es, dass sich auch Trainer und Trainerinnen, aber in dem Fall wirklich insbesondere Trainer, da sicher fühlen, dass sie keine Grenzen überschreiten. Also dass man ihnen daraus auch keinen Vorwurf machen kann, dass sie sozusagen Privatsphäre überschreiten. Das, glaube ich, ist ja auch was einem Angst machen kann, wenn man eigentlich mit dem Thema gut umgehen will. Hast du da einen Tipp, Franzi?
Ja, Privatsphäre und Grenzen sind sehr, sehr individuell und sind gehen, wie gesagt, von beiden Seiten aus und die sind natürlich auch kulturabhängig gesetzt und bei uns ist es halt gesellschaftlich noch nicht unbedingt immer so, dass das völlig okay ist, darüber zu sprechen. Das heißt, das ist eine Stellschraube und wenn Trainer sich dazu bereit fühlen, das zu machen, ne, ganz am Anfang, ganz, ganz vorsichtig, das hatte Nike auch gesagt, überhaupt erstmal abtasten, man kann das vielleicht auch in größeren Gruppen machen, man kann das in Kontexten machen, wo man sich nicht hinstellt und sagt, so, heute reden wir über die Periode, sondern dass man einfach sagt, okay, wir müssen über eure Trainingsreize sprechen, ein wichtiger Teil, der dabei vielleicht zu beachten ist, wie fühlt ihr euch körperlich und dass es zu sowas wird wie, wir reden über deine generelle Zerrung in der Wade und über deine Schmerzen in der Schulter. Und gleichzeitig reden wir auch darum, wenn du starke Unterleibsschmerzen hast, die natürlich durch deine Periode kommen, dann geht das mit diesem Trainingsreiz und der Belastung in dem Moment auch nicht. Also dass man das so ein bisschen, entemotionalisiert. Also dass man das gehört einfach zum Trainerjob dazu. Wenn ich Reize ordentlich setzen möchte, wenn ich ordentlich trainieren möchte, dann muss ich den Körper meines Athleten, meiner Athletin kennen.
Wie wichtig ist dafür sowas wie, kann Nike auch gleich noch was dazu sagen, wie das Setting? Also setze ich mich mit einer Sportlerin alleine in die Umkleidekabine oder setze ich mich lieber draußen auf eine Parkbank und führe ein persönliches Gespräch, aber trotzdem sehr öffentlich? Wie wichtig sind solche Punkte?
Also meines Wissens nach ist es auch Teil von Verträgen, dass man unter anderem keine Vier-Augen-Gespräche in geschlossenen Räumen zwischen Athlet und Athletin und Trainerin führen darf. Das heißt, sowas muss natürlich auch respektiert werden. Es hat ja auch Gründe. Da werden ja beide Parteien mit beschützt. Deswegen, das muss respektiert werden. Und ich wollte dazu eben auch generell noch ergänzen, was aber auch so ein bisschen zu der Frage passt, ist, dass die Privatsphäre wird da schon respektiert, indem es, da wird es nicht, da soll jetzt nicht so ein krass privates Thema draus gemacht werden, sondern es geht da schon im Sportkontext immer noch um meine Leistungsfähigkeit. Also ich glaube, dieses Thema, wie es mir jetzt zum Beispiel mit den Hormonen geht, ob man Stimmungsschwankungen hat, so, das bespricht man dann vielleicht schon eher mal mit seinen Freundinnen oder Mannschaftskolleginnen oder irgendwie sowas. Das muss jetzt nicht unbedingt mit dem Trainer besprochen werden dafür, dass generell das Thema Periode Platz im Sport findet. Deswegen denke ich mir nur so, ich glaube, man kann da vielleicht auch gleich die Grenzen ziehen bei dem ganzen Thema, indem man das, wie du eben schon beschrieben hast, Franzi, irgendwie auf das Sportthema eben bezieht. So, es geht da zum Beispiel um körperliche Schmerzen. Es kann eine Zerrung sein, es kann aber eben auch deine Unterleibsschmerzen sein. Es geht auch darum, verletzen wir uns häufiger in einer gewissen Phase, in einem gewissen Zyklus, so dieses etwas, wie du schon sagtest, so rationalere, der rationalere Teil, vielleicht auch der wissenschaftlichere Teil, ist vielleicht immer ein guter Einstieg, um erstmal herauszufinden, inwiefern die Athletin denn über dieses Thema sprechen möchte. Das könnte ich mir vorstellen, dass es ein guter Einstieg ist. Und wenn man dann noch persönlicher werden möchte und über persönliche Erfahrungen mit der Periode sprechen möchte, dann denke ich, machen Athletinnen das von ganz alleine.
Ja, ich würde gerne eine Sache ergänzen, weil ich hatte das, ne, es ist individuell und weil du jetzt konkret auch nach dem Setting und wie mache ich das und ich denke, das ist natürlich ein Vier-Augen-Gespräch in einer geschlossenen Umkleide, irgendwie nach dem Training, so, am besten noch gerade frisch geduscht und mit einem Handtuch drum. Also jetzt, ich spinne jetzt mal, ne? Das ist natürlich nicht die Situation, in der sowas angesprochen werden sollte. Aber Menschen haben in der Regel ein gutes Bauchgefühl und ein gewisses Feingefühl. Und wenn ich das habe, dann spüre ich, Ist das irgendwie angemessen oder nicht? Und ich spüre auch in der Regel recht schnell, fühlt sich mein Gegenüber jetzt wohl oder ist das jetzt ganz unangenehm? Und das meint man eigentlich, dass man in dem Moment einfach nur ein Stückchen sensibler sein sollte. Und ich glaube, dann kommt der Rest auch viel von alleine. Also wir sollten auf uns vertrauen, das würde ich, glaube ich, einfach sagen. So hören, aufs Bauchgefühl hören, auf unsere Intuition hören. Und wenn ein Störgefühl aufkommt, dann entweder es konkret ansprechen und sagen, oh, ich merke, das ist nicht so deins, sag Bescheid, wenn du irgendwann mal darüber sprechen möchtest. Oder dann die Ich-Botschaften senden und sagen, mein Eindruck ist, dass dir das gerade unangenehm ist, das wollte ich nicht und dann vielleicht reden wir wann anders drüber.
Wer sollte denn das Gespräch beginnen?
Das ist total schwierig. Also ich finde nicht, dass wir von 13-Jährigen verlangen können, da offensiv hinzugehen und zu sagen, so Trainer, Trainerin, es ist jetzt letzte Woche losgegangen, ich weiß, dass das und das passiert und jetzt Attacke. Das hat ja von Nike auch schön gesagt, ne? Man muss sich ja auch erstmal selber kennenlernen. Und dafür braucht es einfach auch ein bisschen Zeit. Und je nachdem, in welcher Beziehung der Trainer, die Trainerin zu der Athletin steht, ist das von beiden Seiten möglich. Deswegen die Frage, wer das sollte oder müsste, finde ich, können wir so nicht unbedingt stehen lassen. Ich glaube, es ist gut, wenn der Trainer, die Trainerin beobachtet, dass das häufiger passiert. Und das beobachten Trainer auch. Also das kam in der Umfrage auch raus, ne, dass Trainer sehen, dass irgendwie Leistungseinbüßen da sind. Und wenn das zu häufig passiert oder wenn das, ne, dann können sie hingehen und natürlich auch mal nachfragen. Und dann sind wir wieder bei diesem rationalen, körperlichen Aspekt der Leistungsfähigkeit und dann ist das auch in Ordnung.
Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft hat sich gerade zusammengetan in einer Partnerschaft mit einem großen deutschen Hygieneartikelhersteller, glaube ich, nennt man solche Firmen, und will das Thema Periode damit auch zum Thema machen. Ist das eine gute Idee? Ist das was auch Vorbildcharakter haben kann? Nike?
Ich finde es eine mega coole Idee. Bin sehr neidisch. Finde es auf jeden Fall cool, dass sie, also die können damit auf jeden Fall Vorbildcharakter haben und ich finde es auch cool, dass die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft das auch so sieht, dass sie da vielleicht eine gewisse Verantwortung haben, genau, die sie eben auch wahrnehmen können, vielleicht auch müssen. Die Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit für den Frauenfußball wächst ja auch enorm und damit eben auch Platz für alle Themen, die uns Frauen betreffen. Deswegen bin ich davon ein riesen Supporter und ich hoffe, dass die da ganz viel draus machen.
Vorbilder sind unabhängig vom Thema wahnsinnig wichtig. Also wir wissen, dass unsere Eltern Vorbilder sein können. Wenn die mehr Sport machen, machen wir auch mehr Sport. Selbst wenn sich unsere SportlehrerInnen mehr bewegen, machen die SchülerInnen mehr Sport. LeistungssportlerInnen werden von der gesamten Bevölkerung als Vorbilder für verschiedene Aspekte, Fairness, Leistungsfähigkeit, Willenskraft gesehen. Und deswegen ist das eine tolle Möglichkeit, das Thema ins Zentrum zu rücken und vielleicht auch mehr Offenheit bei der ein oder anderen jungen Sportlerin hervorzurufen. Klar, wenn da meine Traumfußballerin darüber spricht und dann, ja, warum soll ich das dann nicht auch machen? Das ist doch mutig, das ist doch wichtig. So, das, na klar.
Dann würde ich sagen, fangen die Fußballerinnen an und die Hockeydamen werden wahrscheinlich irgendwann nachziehen. Die haben ja auch noch ein großes Turnier in diesem Sommer zu spielen. Vielen, vielen Dank euch beiden. Hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja, mir auch. Danke
für die Einladung. Ja, ebenso. Vielen, vielen Dank.
Und auch heute wollen wir die wichtigsten Messages einmal zusammenfassen. Klar, es ist wichtig, dass man die Voraussetzungen schafft, um zum Beispiel mit dem Trainer über den Zyklus zu sprechen. Aber wichtig ist auch, dass sie den Rahmen genau absteckt, sowohl rechtlich als auch vom Alter her. Und jeder kann das Gespräch anfangen. Es muss nicht der Trainer sein, es müsst nicht ihr sein. Es muss einfach gucken, wie es gut zusammenpasst. Und denkt dran, ihr seid die Expertinnen in eigener Sache für das, was euch gut tut. Und schafft euch Ansprechpersonen im Team, im Verein. Am besten werden diese vielleicht schon vor der sportlichen Saison benannt, damit ihr dann vertrauensvoll einen Ansprechpartner habt. Das war die Folge Kommunikation bei Blut, Schweiß und Training, dem Podcast von Athleten Deutschland. Schreibt uns bei Instagram oder Facebook oder schickt uns ein E-Mail an podcast@athleten-deutschland.org. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn doch einfach gerne weiter. Bewertet ihn und abonniert ihn dort, wo ihr am liebsten eure Podcasts hört. Das war's für heute. Tschüss, moin moin und bis bald.
Blut, Schweiß und Training ist ein Podcast von Athleten Deutschland. Host Sandra Mahn. Redaktion Julia Hollnagel, Elisabeth Kirschbaum und Katharina Fischer. Executive Producer Julia Hollnagel. Produktion und Schnitt Martin Seidemann.